Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sprechen darf und eingeladen wurde. Ja, also ich habe von 1999 bis zum Jahr 2000 an meiner Physikdiplomarbeit gearbeitet im Bereich der nichtlinearen Dynamik. Das Gebiet kennt man ein bisschen besser unter diesem missverständlichen Namen Chaostheorie. Und das basiert wesentlich auf Anwendungen von Computeralgorithmen und auch statistischen Erkenntnissen und Methoden. Und daher kommt so ein bisschen halt meine Affinität zu diesem ganzen Bereich. Und ich habe mich da auch sehr gefreut, als ich plötzlich mitgekriegt habe, dass es jetzt wieder so ein neues Gebiet gibt. Ich wusste das vorher gar nicht, eben die Ökonophysik. Es ist aber jetzt auch nicht so neu wirklich. Das war damals, als ich diese Diplomarbeit geschrieben habe. Das war zu der Zeit, als die New Economy gerade im Kommen war, beziehungsweise dann auch schon ziemlich für Wirbel gesorgt hat. Und es wurden ständig neue revolutionäre Start-up-Unternehmen gegründet, weil viele Kapitalgeber auf dem sogenannten neuen Markt das Geschäft ihres Lebens witterten. Und eine solche junge Firma, bei der damals auch Kollegen von mir aus dem dritten Institut in Göttingen nach ihrem Abschluss anfingen, die hatte ein streng geheimes Konzept entwickelt, um Börsenkurse vorherzusagen und so Geld zu verdienen. Und meine ehemaligen Kollegen, die waren also völlig fasziniert von dieser Idee, die fingen dann bei dieser Firma an und programmierten modernste statistische Methoden in ihre Vorhersagealgorithmen hinein. Und und sie hofften natürlich auf diese Weise irgendwie ein riesiges Stück vom Kuchen abzubekommen. Also das konnte ich irgendwie auch damals jetzt, ohne das groß zu überlegen, irgendwie nicht wirklich glauben, dass das so schön einfach sein soll. Ich hätte ihnen den Erfolg gegönnt. Und wenn die Firma länger existiert hätte, dann wäre ich nach meinem Abschluss da vielleicht auch noch eingestiegen. Die Kontakte hatte ich. Ja, aber das sollte sozusagen nicht passieren. Die Vorhersagealgorithmen, da muss sich irgendwie ein kleiner Fehler eingeschlichen haben. Die Firma war bald pleite. Und was aus der New Economy geworden ist, das wisst ihr wahrscheinlich auch noch. Das war also sozusagen meine persönliche erste Begegnung mit der ökonomischen Prognostik. Und ich möchte jetzt in meinem Vortrag mich also erstmal hauptsächlich einfach mit Statistik beschäftigen, weil diese ganzen Methoden im Grunde mit Statistik auf jeden Fall was zu tun haben. Es ist eben sozusagen, es gibt schon eine längere Geschichte dieser Versuche, die Ökonomie mit naturwissenschaftlichen Methoden zu fassen. Diese Geschichte kann ich jetzt natürlich hier nicht irgendwie umfassend schildern, also das geht jetzt schon wirklich sehr lange, aber es werden sozusagen so ein paar Sachen, die ich halt persönlich kenne, und auch ein paar Meilensteine auf jeden Fall auftauchen. Aber am Anfang will ich jetzt erstmal überhaupt so ein bisschen Überblick geben, was man mit Statistik eigentlich so macht, um so einen Einstieg zu bekommen. Danach will ich dann irgendwie übergehen zu einem Versuch, der jetzt gerade vor 3 Jahren stattgefunden hat, irgendwie sozusagen die Statistik neu zu begründen. Das ist auch das, was ich in dem Bahamas-Artikel gemacht habe. Also das ist nur ein kleiner Auszug daraus, den ich jetzt da hier einordnen kann. Und zwar dem Versuch von diesem Nassim Nicholas Taleb, der das Buch Der schwarze Schwan geschrieben hat. Und danach komme ich dann zur Ökonophysik, die man dann auch besser verstehen kann, auf der Grundlage dessen, was ich bis dahin dann schon behandelt habe. Ja, so möchte ich vorgehen. Am Schluss kommt dann noch ein kleiner Teil allgemein zur Erkenntniskritik, die mir sehr wichtig ist. Das wird dann nicht so lange werden. Also gerade wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne auch dann einfach halt im Anschluss nachbohren. Ja, so soll es etwa ablaufen. Dann komme ich jetzt also mal zur Anwendung statistischer Methoden. Aus dem Universum der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methoden haben sich eben vor allem statistische Verfahren auch in den Gesellschaftswissenschaften und der Psychologie als Standardwerkzeuge etablieren können. Grundsätzlich sucht die Statistik in größeren Datenmengen eines gleichen Typs nach Gesetzmäßigkeiten oder vereinheitlichenden Merkmalen. Da viele sich aus gutem Grund von der Statistik fernhalten, werde ich eingangs an 2 Beispielen ihre Möglichkeiten und Folgen illustrieren. Das erste Beispiel ist einfach aus der Physik. Da geht es um die Bewegung von Molekülen und deren Folgen. Wenn man sich unter einem guten Mikroskop geeignete kleine Staubteilchen anschaut, die sich in einer geeigneten Flüssigkeit befinden, dann kann man eine erstaunliche Beobachtung machen. Obwohl die Staubteilchen einfach nur in der Flüssigkeit schwimmen und keine sichtbaren Kräfte auf sie wirken, bleiben sie nicht ruhig an einem Ort oder folgen einer kleinen Strömung in der Flüssigkeit vielleicht. Nein, sie bewegen sich ständig wie wild hin und her, ohne dass dabei aber eine Richtung zu erkennen wäre. Als Ursache dieser Bewegung haben sich die vielen kleinen Impulse erwiesen, die die Staubteilchen von den sich unablässig bewegenden Molekülen in ihrer Nachbarschaft bekommen. Diese Eigenbewegung kann im Lichtmikroskop nicht direkt beobachtet werden, aber eben ihre Auswirkungen auf die Staubteilchen. Statistische Theorien zu diesem Phänomen, das nach seinem bekannten Entdecker Brownsche Molekularbewegung genannt wird, konnten es mit vielen weiteren makroskopischen Erscheinungen, also Erscheinungen, die wir eben direkt sehen können, ursächlich in Beziehung setzen. Die Molekularbewegung erklärt Phänomene wie die Temperatur, die Diffusion und Osmose in Flüssigkeiten. Und das Schöne ist, dass sich entsprechende physikalische Größen tatsächlich sehr exakt aus statistischen Eigenschaften der Molekularbewegung berechnen lassen. Also wenn man beispielsweise die gemessene Temperatur mit den anderweitig gemessenen Eigenschaften der Molekülbewegung über die entsprechende Formel in Beziehung setzt, dann stimmen die Ergebnisse im Rahmen der Messgenauigkeit wie erwartet überein. Die Erklärung ist also vollständig und sie ist auch zuverlässig. Und das wird natürlich bis heute auch immer verwendet. Das zweite Beispiel soll aus der Psychologie sein. Da geht es um Intelligenz und den Zusammenhang mit dem beruflichen Erfolg. Wenn in einem Unternehmen Stellen neu zu besetzen sind, dann brauchen dessen Personalentscheider möglichst effiziente Kriterien, um aus dem Pool der Bewerber geeignete Kandidaten herauszufiltern. Eine beliebte und allgemein gut bekannte Größe ist der Intelligenzquotient oder kurz IQ. Jeder Bewerber wird mit speziellen Testfragebögen konfrontiert, deren Auswertung ihm dann einen IQ-Wert zuordnet. Der Vergleich dieser Zahl mit der aus vielen anderen Stichproben gewonnenen durchschnittlichen Verteilung des IQ in der Bevölkerung erlaubt dann, seine geistigen Fähigkeiten entsprechend einzuordnen. Also die hämischen Sprüche von wegen IQ wie ein Knäckebrot oder so ähnlich, die kennt ihr ja vielleicht. Also wiederum aus vorherigen umfassenden Stichproben kennt man womöglich sogar einen statistischen Zusammenhang zwischen dem IQ und dem durchschnittlichen Erfolg in einem ganz bestimmten Berufszweig. Der IQ erlaubt also die wahrscheinliche Effizienz eines zukünftigen Angestellten abzuschätzen und liefert so ein Kriterium für seine mögliche Einstellung. Das Ziel der Untersuchung ist also in diesem Fall gerade nicht, eine neue aggregierte Größe aus dem Verhalten vieler Einzelexemplare gleichen Typs zu gewinnen und damit zu einer neuen Einsicht zu gelangen, sondern Individuen über ein statistisches Maß vergleichbar zu machen. Das kann ein grob funktionierendes Werkzeug beim Personalmanagement sein. Aber solche Tests haben notorisch mit Problemen zu kämpfen. Sie hängen davon ab, wie gut die entsprechenden Tests eine Größe wie Intelligenz tatsächlich erfassen können. Die geistigen Fähigkeiten eines Menschen lassen sich nur bedingt durch normierte Testfragen prüfen. Das nächste Problem ist, dass die Teilnehmer, die dem statistischen Vergleich unterzogen werden, ein eigenes Interesse an seinem Ausgang haben. Im Gegensatz etwa zu Molekülen tragen sie nicht einfach bewusstlos einen Anteil zur Gesamtgröße bei, mit der sie sich dann letztlich vergleichen lassen sollen. Sie setzen häufig viel daran, möglichst gut abzuschneiden und bereiten sich auf solche Tests gut vor. Das führt dazu, dass diese Tests mehr und mehr überprüfen, ob sich jemand gut auf sie vorbereiten kann. Also deswegen werden dann auch immer gerne mal wieder neue Tests irgendwie eingeführt, die dann noch nicht alle kennen. Also das ist dann so ein Wettlauf zwischen den Prüfern und den irgendwie Leuten auf dem Arbeitsmarkt. Wodurch zeichnen sich diese beiden sehr verschiedenen anwendungsstatistischen Methoden jetzt aus? Bei der Molekülbewegung überrascht die Ableitung der Temperatur aus Bewegungen von kleinen Objekten, die wir nicht sehen können. Denn durch unsere Temperaturempfindlichkeit haben wir einen guten Grund zu der Annahme, diese Größe eigentlich schon zu kennen. Wir spüren den Unterschied zwischen heiß und kalt und manchmal Schmerz bei zu heißen oder kalten Temperaturen. Aber niemals spüren wir klitzekleine Teilchen, die mal schneller, mal langsamer mit unserer Haut zusammentreffen. Sinnliche Erfahrung und naturwissenschaftliche Erkenntnis fallen deutlich auseinander. Das ist allerdings keine Besonderheit der statistischen Physik, sondern trifft mehr oder weniger auf alle Bereiche der Physik und der gesamten Naturwissenschaften zu. Sie liefern eine Erkenntnis, die nicht mehr unserer direkten Erfahrung entspringt und ihr sogar widersprechen kann. Bei psychologischen Teststatistiken wie dem IQ handelt es sich nun offenkundig um gesellschaftliche Normvorstellungen von eben etwa der Intelligenz. Dem IQ kann zwar etwas in den Individuum entsprechen, aber gerecht wird er ihnen sicherlich nicht. Die Statistik kann hier keine präzise Erkenntnis liefern, da Menschen eben keine Exemplare gleichen Typs sind, die sich nur in unterschiedlichen Zuständen befinden würden, so wie prinzipiell gleiche Moleküle sich etwa nur an verschiedenen Orten befinden. Menschen gleichen sich einerseits, entwickeln sich andererseits jedoch durch ihre Erfahrungen zu Individuen. Durch statistische Vergleiche, die sie in Konkurrenz zueinander setzen, werden sie tendenziell zu Exemplaren gemacht. Das fängt schon früh an, zum Beispiel bekanntlich mit den Schulnoten. Und auch wenn solche Bewertungen häufig etwas in der Sache entspricht, so wird durch sie immer auch die Konkurrenz rationalisiert. Die Einordnung von Individuen anhand von Testverfahren legitimiert zwischen ihnen eine hierarchische Ordnung und damit die Herrschaft von Menschen über Menschen. Und das funktioniert im Prinzip auch dann, wenn solche Tests völlig unsinnige Maßstäbe anlegen. Sowohl die Aufspaltung des Menschen in ein sinnliches Naturwesen und ein Verstandeswesen durch die naturwissenschaftliche Beherrschung der Natur, als auch die zunehmende Rationalisierung der Menschenbeherrschung durch die Anwendung mathematischer Methoden in der Psychologie sind Momente der Dialektik der Aufklärung, wie sie schon Horkheimer und Adorno untersucht haben. Die Molekularbewegung ist dabei ein Paradebeispiel gelungener statistischer Physik. Der IQ hingegen ein zwar gut nachvollziehbares Verfahren psychologischer Statistik, das jedoch in seinen Voraussetzungen und Implikationen äußerst fragwürdig ist. Dieses Beispiel hatte ich aber nur gewählt, um an ihm das Moment der Herrschaft zu zeigen, nicht um zu behaupten, die Statistik könne jetzt allein in der Physik Sinn ergeben. Es lassen sich auch in den Gesellschaftswissenschaften statistische Anwendungen finden, die vernünftige inhaltliche Ziele verfolgen. Die am Institut für Sozialforschung erfolgten Studien zum autoritären Charakter beispielsweise gelten bis heute als gelungene empirische geisteswissenschaftliche Studie, die Erkenntnisse und Forschungsmethoden aus Soziologie und Psychologie verwendete und sich dabei in einem reflektierten Rahmen nützlicher statistischer Verfahren bediente. Insgesamt scheint mir der Trend jetzt aber dahin zu gehen, die Statistik als eine angeblich auf nichts als Fakten basierende, voraussetzungslose Wissenschaft zu begreifen, die wie magisch aus Datenmengen Wissen extrahieren kann. Wenn man also nur die richtigen Algorithmen anklickt, dann werten moderne Programme wie SPSS im Nu auch für statistische Laien die größten Datensätze aus. Für methodische Reflexion bleibt kaum Zeit, wenn die Anwender dann danach alle Hände voll zu tun haben, nachzuvollziehen, was all die Kennziffern und Resultate überhaupt zu bedeuten haben, die solche Programme ausspucken. Und da für die begriffliche Arbeit jetzt sowieso keine Zeit mehr bleibt, trifft es sich ganz gut, dass eine entscheidende Frage in empirischen Arbeiten meistens vernachlässigt werden kann, ohne dass sich irgendjemand daran noch sonderlich stört. Sie lautet: Unter welchen Voraussetzungen lassen sich solche Methoden überhaupt vernünftig anwenden? Aber statt sich darüber einmal Gedanken zu machen, werden bei Bedarf Ad-hoc-Hypothesen formuliert. Also das sind einfach Hypothesen, die sich gerade aus der direkten Situation, der gerade vorliegenden Einzelfrage ergeben und sozusagen nur der Situation entsprechen und nicht aus irgendeiner Theorie abgeleitet werden. Also es werden bei Bedarf Ad-hoc-Hypothesen formuliert, die die begrifflich formale Voraussetzung für die statistischen Tests liefern, die man ohnehin gerne benutzen möchte. Gedacht wird also vor allem von den Daten her und dem, was sie ihrer Form nach hergeben könnten. Weniger von der Sache her, von der die Daten einmal abstrahiert wurden. Die Ad-hoc-Hypothesen müssen dann nach erfolgter Einzelauswertung häufig mühsam nachträglich in einen einigermaßen plausibel erscheinenden theoretischen Gesamtrahmen integriert werden. Wenn sich dann herausstellt, dass relevante Teile der statistischen Auswertung nicht ins Gesamtbild passen, führt das zu theoretischen Verrenkungen, um die mühevolle empirische Arbeit nicht umsonst gewesen sein zu lassen. Also ich weiß nicht, inwieweit das sozusagen euch bekannt ist, aus dem Alltag in den empirischen sozusagen Sozial- und Geisteswissenschaften. Falls alle Stricke reißen, dann steht noch der erkenntnistheoretische Relativismus zur Verfügung. Dann wird einfach der anfängliche Anspruch, eine Sache ganz verstehen zu wollen, grundsätzlich in Frage gestellt. Wobei aber gleichzeitig rein formal der wissenschaftliche Arbeitsstil beibehalten wird. Das führt dann letztlich zur Königsdisziplin. Auf die Besonderheiten des Inhaltes wird gepfiffen und sie werden als reines Rohmaterial für einen nach dem immer gleichen Schema ablaufenden wissenschaftlichen Formalismus verwendet. Dazu könnte ich jetzt am Schluss wenn Zeit ist, irgendwie noch ein kleines Beispiel vorstellen. Das kommt allerdings nicht aus der Ökonomie, sondern aus der außerirdischen Forschung. Aber das hänge ich dann so am Ende dran. Jetzt soll es eben erstmal um die Ökonomie gehen und die statistischen Verfahren, die es in der Ökonomie gibt, um die eben in den Griff zu kriegen. Die bis heute alles dominierende Theorie zur Auswahl von Kapitalanlagen begründete 1952 der Ökonom Harry M. Markowitz, der dafür zusammen mit anderen 1990 für den Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde. Da sie bis heute zum Standardlehrstoff an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in aller Welt gehört, heißt sie einfach moderne Portfoliotheorie. Und Portfolio meint dabei einfach die Gesamtheit aller Kapitalanlagen eines Anlegers. Diese Anleger streben natürlich nach einem möglichst hohen Gewinn, fürchten sich aber gleichzeitig vor den unvermeidlichen Schwankungen an der Börse, also dem Verlust. Die grundsätzliche Idee der Portfoliotheorie besteht nun darin, ein Phänomen auszunutzen, das sich manchmal zwischen verschiedenen Anlagen beobachten lässt. Wenn die einen Anlagen fallen, dann steigen die anderen. Wenn sich ein solcher Zusammenhang über einen längeren Zeitraum zeigt, dann vermuten Ökonomen darin eine prinzipielle Antikorrelation, also einen verlässlichen Zusammenhang. Wenn sich ein solcher Zusammenhang theoretisch plausibilisieren lässt, dann versucht man ihn für die Risikoreduktion und damit die Verlustbegrenzung auszunutzen. Viele antikorrelierte Anlagen werden so nach einem ausgeklügelten Verfahren aufeinander abgestimmt, sodass mögliche Verluste in einer Anlage durch Gewinn in einer anderen abgemildert werden, ohne die Chance auf einen großen Gesamtgewinn zu schmälern. Also große Kapitalanleger, beispielsweise auch Banken und Fonds, versuchen genau auf diese Art und Weise bis heute ihr Risiko zu reduzieren. Die Theorie existiert seit also über einem halben Jahrhundert, also inzwischen 60 Jahre. 40 Jahre nach ihrer Entdeckung wurde ihr Erfinder mit der größtmöglichen Auszeichnung eines Wissenschaftlers geehrt und sie gehört an den Unis für Ökonomen zum Pflichtprogramm, also schon sozusagen in den unteren Semestern, weil keine bessere Theorie gefunden werden konnte. Und trotzdem bleibt ein Problem. Sie stimmt nicht einmal im Ansatz. Es ist also sofort irgendwie eigentlich klar, wenn man einmal so eine Finanzkrise irgendwie so ein bisschen sich anguckt, was da passiert, da korreliert sozusagen alles nur noch in eine Richtung. Also diese Antikorrelation, die gibt es überhaupt gar nicht mehr in dem Moment. Das ist eine Schönwettertheorie, die funktioniert immer nur, solange im Grunde es sowieso gut läuft. Und sobald es dann kracht, dann hilft sie keinem. Und es ist auch bekannt eigentlich, seit es diese Theorie gibt. Ich glaube, es haben sich auch schon viele Leute gewundert, dass also 1990 dafür noch ein Wirtschaftsnobelpreis verliehen wurde. Die Theorie ist halt sehr elegant, also ist auch nochmal schön gemacht, irgendwie auf eine Art. Die Idee ist auch ganz schlau, die da dahinter steckt, aber es funktioniert hinten und vorne nicht und hat auch noch nie funktioniert. Ich werde jetzt aber sozusagen auf diese Sache, dass es eigentlich klar ist, dass sie nicht funktioniert, im Weiteren nicht so sehr eingehen, sondern mich mehr um die implizite Kritik von den Statistikern an diesem Verfahren irgendwie kümmern. Und da komme ich eben jetzt zu dem Herrn Taleb, der also auch festgestellt hat, nochmal, dass also diese Portfoliotheorie auf Annahmen beruht, die sich überhaupt nicht rechtfertigen lassen. Aus statistischer Sicht fällt sofort auf, dass sich die Schwankungen in den Kursen von Wertpapieren nicht durch eine einfache Normalverteilung beschreiben lassen. Ist das also Normalverteilung kann ich so jetzt ungefähr annehmen, dass ihr das kennt, ne? So, okay. Nicht? Also diese Glockenkurve. So, diese ja, Gauss-Verteilung, Normalverteilung, Glockenkurve, alles dasselbe. Das ist die schönste Verteilung, die es sozusagen gibt, immer in der Statistik. Die hat nur zwei Parameter, Mittelwert und Standardabweichung. Also wenn man nämlich dann diese Kursschwankungen von Anlagen betrachtet und deren Verteilung aufstellt, dann weichen diese Verteilungen auch im statistischen Sinn signifikant von der erwarteten Normalverteilung ab. Am auffälligsten ist dabei, dass große Schwankungen, also starke Sprünge in den Kursverläufen, wie sie bei einem Crash eben auftreten, viel häufiger vorkommen, als das bei einer Normalverteilung zu erwarten wäre. Bei der Normalverteilung, die wegen ihrer Form auch Glockenkurve genannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, Werte nahe ihres Mittelwertes zu finden. Bekannt ist also vielleicht diese 3-Sigma-Regel, wenn man in positive wie negative Richtung 3 Standardabweichungen zum Mittelwert addiert bzw. subtrahiert und dann die Wahrscheinlichkeit berechnet, einen normal verteilten Zufallswert innerhalb dieser Grenzen zu finden, dann liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei über 95%. Schwankungen aus Kursverlaufen führen aber meistens zu Verteilungen, die viel stärker streuen. Dann wird die Wahrscheinlichkeit innerhalb von 3 Standardabweichungen geringe und solche Verteilungen haben sogenannte dicke Enden. Also im Englischen heißt das Fat Tails, die häufigen starken Sprünge von Wertpapierkursen eben dann repräsentieren. So tauchen die da in der Verteilung auf. Diese Kritik ist eben jetzt auch gar nicht neu, aber zuletzt hat sie eben sehr populär der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb formuliert, der also lange Zeit selbst an der Wall Street gearbeitet hat und dort viele Erfahrungen sammeln konnte. Er hat noch vor Beginn der gerade andauernden Finanzkrise das Buch Der schwarze Schwan veröffentlicht, in dem er die falsche Sicherheit angegriffen hat, die die moderne Portfoliotheorie, also diese Anlagetheorie und ihre Annahme normal verteilter Kursschwankungen vermittelt. Nach der Pleite der Bank der Lehman Brothers und dem darauf folgenden Börsencrash im Jahr 2008 landete das Buch weltweit auf den Bestsellerlisten. Das tauchte dann auch also in allen Feuilletons irgendwie und Finanzteilen auf, also in der FAZ, ich weiß nicht, also es wurde ständig zitiert, der wurde auch viel interviewt, der war dann ganz berühmt. Neben vielen, vielen Anekdoten, die also bestenfalls Unterhaltungswert haben, aber leider häufig nur Talebs grauenhafte Lebensphilosophie illustrieren, finden sich in dem Buch einige gute Beobachtungen zum falschen Umgang mit Statistik. Und im Zentrum steht die Kritik an der ständigen Annahme von normal verteilten Risiken, die eine trügerische Sicherheit suggerieren, obwohl im Grunde eigentlich niemand zukünftige Risiken wirklich abschätzen kann. In der ersten Hälfte seines Buches schildert Taleb diesen prinzipiellen Fehler, Unwissenheit mit falscher Statistik zu vertuschen, an unzähligen Beispielen. Er lehnt sich sogar an den radikalen Skeptizismus David Humes an und erklärt alle kausalen Zusammenhänge in der Welt zu Projektionsleistungen des menschlichen Geistes. Ereignisse würden in Wahrheit gar keinen prinzipiellen Regeln folgen, sondern wir würden diese Regeln in einen an sich chaotischen und nur zufällig manchmal auch regelmäßigen Ablauf der Dinge hineininterpretieren. Und dann überraschen uns aufgrund so entstandener falscher Gewöhnung die unerwarteten Ereignisse. Aber nachdem er dann so radikal die Grundlagen seiner eigenen Wissenschaft angezweifelt hat, kommt im zweiten Teil doch noch zu einer Lösung. Er hat einen grundstürzenden Vorschlag. Er will andere statistische Verteilungen zur Abschätzung von Risiken heranziehen. Und diese Möglichkeit muss er sich jetzt hinkonstruieren. Der Untertitel seines Buches lautet Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Obwohl er sein Buch radikal erkenntnisskeptisch beginnt, liegt die entscheidende Erschleichung schon in diesem Untertitel. Er vertauscht dort unerwartete, also die Ereignisse, auf die er eben immer hingewiesen hat, mit unwahrscheinlichen Ereignissen. Und unwahrscheinlich ist ein Ereignis dann, wenn sich seine Wahrscheinlichkeit zumindest grob abschätzen lässt und die betreffende Schätzung eine äußerst kleine Obergrenze dafür ermittelt, dass es eben eintritt. Unerwartet hingegen ist ein Ereignis, dessen Möglichkeit bis zu seinem Eintreffen überhaupt gar nicht in Betracht gezogen wurde. Seine Wahrscheinlichkeit lässt sich daher überhaupt nicht abschätzen. Es hat keine, weil es kein Gegenstand von Statistik sein kann. Also klar, was dahinter steckt, ne? Am Neuen und Unerwarteten finden alle standardisierten wissenschaftlichen Methoden natürlich ihre Grenze. Aber Taleb möchte die ganze Welt doch wieder statistisch in den Griff kriegen. Er beruft sich dafür auf die Entdeckung der Fraktale. Selbstähnliche geometrische Objekte, die im Gegensatz zu den klassischen geometrischen Objekten, also Kreis und Quadrat und Dreieck und so, viel kompliziertere Strukturen aufweisen können. Fraktale wurden zuerst vom französischen Mathematiker Benoît Mandelbrot erforscht und Taleb hat ihm sein Buch gewidmet. Das bekannteste Fraktal heißt Mandelbrotmenge. Mit einem Bild dieses Fraktals haben also auch die Veranstalter Werbung für den Vortrag hier gemacht. Ja, und Taleb kritisiert nun erstmal im Ansatz völlig richtig, dass sich die klassischen geometrischen Formen, die Kreise und Dreiecke, nicht direkt in der Natur finden lassen. Das hatte Galilei tatsächlich vor einigen hundert Jahren noch angenommen, also dass diese euklidische Geometrie so die Sprache der Natur sei, also dass die Natur sich in diesen geometrischen Formen direkt ausdrücken würde. Aber ja, so wie schon oben bei den statistischen Verteilungen kann sich der Taleb auch hier nicht zu einer grundsätzlichen Kritik aufraffen und präsentiert jetzt stolz die Fraktale als die eigentlichen Grundbausteine der Natur. Dafür zitiere ich ihn jetzt mal. Dabei beschreibt er jetzt auch, was Fraktale sind. Die Adern in Blättern sehen wie Äste aus. Äste wie Bäume. Felsen sehen wie kleine Berge aus. Wenn sich die Größe eines Objekts ändert, kommt es zu keiner qualitativen Veränderung. Betrachtet man die Küste Großbritanniens aus einem Flugzeug, gleicht sie dem, was man sieht, wenn man sie durch eine Lupe betrachtet. Also die sichtbaren Strukturen von fraktalen Objekten wiederholen sich einfach auf verschiedenen Größenskalen, sodass die im Grunde, wenn man ranzoomt, sich immer eben ähneln. Das ist diese Selbstähnlichkeit oder auch Selbstaffinität. Ein anderes gutes Beispiel, finde ich, ist immer irgendwie der Brokkoli oder so, ne, der sich da immer mehr verzweigt, oder Blumenkohl. Diese Selbstaffinität lässt darauf schließen, sagt Taleb jetzt weiter, dass eine täuschend kurze und einfache Iterationsregel benutzt werden kann von einem Computer oder von Mutter Natur, um Formen von scheinbar großer Komplexität zu erzeugen. Das kann bei der Computergrafik sehr nützlich sein, doch wichtiger ist, dass die Natur auf diese Weise arbeitet. Also er macht jetzt im Grunde das, was er an Galilei kritisiert hat, dass er gesagt hat, das ist die Sprache der Natur, diese geometrischen Objekte macht er jetzt einfach mit den Fraktalen. Und das ist natürlich, also auf jeden Fall genauso Quatsch, ne? Also erstens mal gibt es natürlich auch weiterhin irgendwie Objekte, die sich ganz gut durch diese geometrischen Objekte aus dem klassischen Fundus beschreiben lassen. Also wenn man halt die Sonne und den Mond sieht, dann denkt man an kein Fraktal, sondern halt einfach an einen Kreis, und das passt ja auch ganz gut. Und es ist natürlich auch so, dass all diese Algorithmen niemals irgendwie diese Vielfalt der Natur beschreiben können, so wie man sie findet. Also wenn man jetzt einen Blumenkohl oder einen Brokkoli hernimmt, dann ist das halt auch immer nur genauso ähnlich zu einem Fraktal, ja, und hängt jetzt mit unserer Vermittlungsleistung zusammen, dass wir darin ein Fraktal erkennen, wie wir eben halt auch vorher die klassischen geometrischen Objekte in die Natur auf eine gewisse Art reininterpretiert haben. Aber er hat jetzt eben, ne, sozusagen seinen Boden gefunden. Ja, jetzt kann er sozusagen irgendwie seine statistische Sicht auf die Welt irgendwie, wenn man so will, ontologisch begründen. Ja, das angebliche fraktale Wesen der Natur hat jetzt eben diese gesuchte Eigenschaft, die so wichtig ist als auch für diese Finanztheorie, die statistische Streuung von Werten in Fraktalen, die erfolgt nach Potenzgesetzen. Und jetzt ist hier nicht so wichtig, wie die jetzt wieder genau aussehen, aber solche Potenzgesetze, die führen zu Verteilungen, die haben eben diese berühmten dicken Enden. Also da sind dann eben sehr große Sprünge möglich und dadurch eben auch sehr überraschende Entwicklungen, die man eben nicht mehr so gut abschätzen kann und die man vor allem auch nicht mehr so, ja, da kann man einfach das Risiko nicht mehr so ermitteln, wie man das noch meinte, mit der Normalverteilung tun zu können. Der Nicolas Taleb führt nun eine einfache Unterscheidung ein zwischen zwei Typen von Wahrscheinlichkeiten, die angeblich unser ganzes Leben bestimmen, aber eben auch die Finanzwelt. Und er nennt jetzt dabei die Oasen mit der milden Zufälligkeit Mediokristan. Die gäbe es ausnahmsweise schon, und dort haben auch normalverteilte und damit beherrschbare Risiken ihr Zuhause. Daher herrscht dort relative Ruhe und Sicherheit. Erwartungen werden üblicherweise erfüllt. Also im Anlegerdeutsch werden solche Anlagegebiete als sichere Häfen bezeichnet. Den gefährlichen Rest, den nennt er Extremistan. Dort herrschen Verteilungen mit dicken Enden, deren Risiko sich nicht abschätzen lässt. Das Wichtigste für unsere Erwartung und Risikoabschätzung ist nun laut Taleb, dass wir die beiden Bereiche in der Realität korrekt unterscheiden lernen. Und darauf basiert dann auch der von seinen Lesern heiß ersehnte neue Geldanlagetipp. Und Taleb schreibt, das ist also von, ich glaube, 2007 oder 2008, ja. Statt Ihr Geld in Investitionen mit mittlerem Risiko zu stecken, Klammer auf, woher wissen Sie denn, dass es sich um ein mittleres Risiko handelt, indem Sie auf Experten hören, die nur daran interessiert sind, Ihr eigenes Schäfchen ins Trockene zu bringen, Klammer zu, müssen Sie einen Teil, sagen wir 85-90%, in extrem sichere Anlagen wie Staatsanleihen, die so ziemlich sicherste Anlageform, die Sie auf diesem Planeten finden können, stecken. Und die restlichen 10-15% in extrem spekulative Anlagen wie Optionen, am besten in Risikokapitalportfolios. Dann können Fehler beim Risikomanagement Ihnen nichts anhaben. Ja, Staatsanleihen als so ziemlich sicherste Anlageform auf diesem Planeten. Also der muss einen anderen Planeten meinen. Ne? Also die Griechenland-Krise und was das für die Staatsanleihen bedeutet in ganz Europa, das kennt ihr ja alle. Und das war jetzt, ja, das ist jetzt, wie gesagt, seine Idee da, die war 4 Jahre her. Selten hat sich eine revolutionär neue Idee so schnell gründlich an der Realität blamiert. Aber was soll's, der schwarze Schwänefonds, den Taleb zwischenzeitlich gegründet hat, der ist schon berühmt. Und viele verunsicherte Anleger haben sich von seinem Risikoröntgenblick beeindrucken lassen. Ja, das ist soweit zu Taleb. Also was man daran sehen kann, ist eben, dass sozusagen im Grunde diese Versuche, die Ökonomie in den Griff zu kriegen, mit der bisherigen Methodik, also diese modernen Portfoliotheorie, die wurden zwar richtig erkannt, die wurden teilweise sogar richtig von ihm kritisiert, aber er geht jetzt halt hin und macht eigentlich genau denselben Fehler nochmal. Er denkt jetzt wieder, er könne die Welt statistisch begreifen, er könne irgendwie die Finanzwelt statistisch verstehen, und irgendwann, wenn er dann meint, er hat jetzt wieder alles verstanden, dann gibt er halt irgendwie da so einen tollen Tipp raus, der auf seiner Theorie beruht. Ja, gut, dass es jetzt so schnell ging, da hat er ein bisschen Pech gehabt. Also normalerweise hält es dann vielleicht ein bisschen länger, weil es halt mal wieder gut läuft. Ne? Das war jetzt für ihn natürlich besonders peinlich. Aber irgendwann blamieren die sich natürlich immer alle. Ja, und jetzt möchte ich also zum eigentlichen sozusagen Thema kommen, zur Ökonophysik. Da hier an der Universität der Herr Meinhard Kuhlmann demnächst forscht, also oder es auch schon tut, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, habe ich mich mit einem Artikel von ihm auseinandergesetzt, den er im Rahmen einer Konferenz in Paris im Jahr 2006 verfasst hat. Er beschäftigt sich grundsätzlich mit dem heutigen Thema, dem Gebiet der Ökonophysik. Er wirft im Titel seines Artikels eine wichtige Frage auf. How do microscopic models of financial markets explain? Also, in welcher Art und Weise liefern mikroskopische Modelle der Finanzmärkte eine Erklärung? Alle folgenden Zitate, die stammen aus diesem Artikel, der im Internet frei zugänglich ist. Der wurde eben als Konferenzbeitrag dort von ihm veröffentlicht. Und die Zitate, die ich bringe, sind von mir selbst übersetzt aus dem Englischen. Falls also Missverständnisse durch diese Übersetzung entstehen sollten, so wäre das natürlich allein mein Fehler. Beginnen möchte ich mit einer Darstellung der Ökonophysik anhand von Überlegungen aus diesem Artikel, die mir also dafür wesentlich erscheinen. Die Ökonophysik beschäftigt sich mit dem Problem, dass die Theorie der Finanzmärkte sich in Schwierigkeiten befindet und die häufig auftretenden Crashs nicht annähernd erklären kann. Auch sie möchte, wie Taleb auch zuvor, ne, die dicken Enden der Finanzmarktverteilung durch bessere Modelle erklären, die realistischere Verteilung eben mit diesen dicken Enden erzeugen. Die Grundidee erläutert Kuhlmann folgendermaßen. Der Kern der Ökonophysik besteht im Transfer von Methoden, Modellen und Theorien aus der Physik in den Bereich der Ökonomie. Grundsätzlich geht es also um eine Analogiebildung. Der oberflächliche Eindruck, dass Kursverläufe bestimmten Verläufen aus physikalischen Experimenten ähneln, hat zu der Vermutung geführt, dass sich diese äußerlich ähnlichen Phänomene womöglich auch auf ähnliche Ursachen und eine ähnliche innere Struktur zurückführen lassen. Und dabei haben sich jetzt offenbar schon erste Erfolge ergeben. Zitat wieder. Ein herausragendes Beispiel für den Erfolg der Ökonophysik ist die Beschreibung von Einbrüchen, Crashs, auf den Finanzmärkten. Dazu verwendet sie die hochentwickelte physikalische Theorie der Phasenübergänge, deren allgemeines Charakteristikum die plötzlich auftretende, umfassende Veränderung eines inneren Zustandes ist. Also den Begriff des Phasenübergangs, der ist also auch für Physiker schwierig, den muss ich auf jeden Fall erläutern. Ein Phasenübergang ist also zum Beispiel der Übergang von flüssigem Wasser zu gefrorenem Wasser, also jetzt eben die Entstehung von Eis. Dabei gibt es keine Zwischenzustände, auch wenn es meistens eine Weile dauert, bis viel Wasser gefroren ist. Doch an jeder Stelle befindet sich immer entweder flüssiges Wasser oder Eis. Es gibt kein dickflüssiges Wasser oder Ähnliches, also keinen Zwischenzustand, sondern immer nur einen von beiden Zuständen. Ähnlich ist das bei flüssigem Wasser und Wasserdampf. Zwischen flüssig und gasförmig gibt es auch keinen Zwischenzustand. Solche eindeutigen Zustände nennt man eben Phasen und die sprunghaften Übergänge dazwischen Phasenübergänge. Ein weiteres Beispiel für einen solchen Phasenübergang wäre zum Beispiel eine Änderung des Magnetisierungszustandes eines metallischen Körpers. Er ist in vielen Fällen auch entweder ganz oder gar nicht magnetisch. Es gibt von dem Herrn Kuhlmann auch eine Arbeit, die heißt On Markets and Magnets. Allerdings habe ich die leider nicht bekommen, um mich da jetzt dann auch noch irgendwie damit zu beschäftigen. Die ist irgendwie noch nicht richtig veröffentlicht. Da kam ich nicht dran. Aber ne, daher kommt das. Also da wird es auch sozusagen um solche Phasenübergänge gehen. Ja, die rasche Dynamik von Phasenübergängen, der abrupte Wechsel von einem in den anderen völlig verschiedenen Zustand, lässt sich aus relativ kleinen Veränderungen in den mikroskopischen Interaktionen der elementaren Bausteine einer Phase erklären, die dann an einem kritischen Punkt plötzlich dazu führen, dass sich die äußeren Struktureigenschaften völlig ändern, und zwar ziemlich schlagartig. Die Ökonophysik betrachtet Crashs also wie Phasenübergänge und versucht dementsprechend ihre Dynamik so ähnlich zu modellieren. Diese Analogie klingt nicht verkehrt. Nach einem Finanzmarktcrash wählen sich die Anleger ja auch jedes Mal in einer neuen Phase. Das mikroskopische Modell, das Kuhlmann im weiteren Verlauf vorstellt, besteht aus einer großen Menge von Anlegern, die seine Elementarbausteine sind. Sie entsprechen dabei jeweils immer genau einem von zwei idealen Typen. Entweder sind sie Marktfundamentalisten oder Chartisten. Das entspricht zwei konkurrierenden Anlagestrategien. Die Marktfundamentalisten orientieren sich am geschätzten inneren Wert einer Anlage und kaufen sie, wenn ihr Preis billiger ist als dieser vermutete Wert. Im umgekehrten Falle verkaufen sie dann wieder. Sie orientieren sich also an der einigermaßen nachvollziehbaren Kaufmannsregel, billig einkaufen und teuer verkaufen, und handeln dementsprechend antizyklisch und eher stabilisierend im Hinblick auf den Markt. Und sie kaufen also tendenziell eben dann, wenn die Preise runtergehen, und sie verkaufen tendenziell, wenn sie gestiegen sind. Kuhlmann schreibt dazu: Wertorientierte Marktteilnehmer agieren rational in dem Sinne, dass ihre Entscheidungen auf einem Vergleich zwischen dem fundamentalen Wert des gehandelten Wertpapiers, Aktien, Anleihen oder Währung, und dem Marktpreis beruhen. Die Chartisten orientieren sich dagegen nur an den aktuellen Kursverläufen, die im Englischen Charts heißen. Sie lesen aus ihnen Kauf- oder Verkaufssignale heraus. Das bedeutet, dass sie tendenziell gerade dann kaufen, wenn alle kaufen, und auch dann verkaufen, wenn die anderen das tun. Sie laufen also der aktuellen Entwicklung ähnlich wie Schafe hinterher und verstärken und übertreiben sie damit. Also sie bilden eine Art Herde. Und auf diese beiden idealisierten Arten, Anlageentscheidungen zu treffen, rekurrieren analytische Artikel aus den Börsenteilen beliebiger Tageszeitungen ständig. Also das ist sozusagen jetzt keine neue Erfindung, sondern das hat man einfach so übernommen aus dem, was man eh schon so in diesem Finanzjargon kannte. Also sie gehören zur Grundbildung in der Finanzwelt. Nun erlaubt man noch in dem Modell, dass die Modellanleger zwischen diesen beiden Idealtypen mit einer gewissen Übergangswahrscheinlichkeit hin und her wechseln können. In diesem Marktmodell treten dann bei einer Computersimulation verstärkt plötzliche Kurssprünge auf, obwohl der fundamentale Wert, an dem sich die Fundamentalisten orientieren, selbst nur moderat ändert. Das ist also das Herdenverhalten der Chartisten, das zum irrationalen Überschwang am Markt führt. Das ist also die Interpretation des Modells, die also eben auch Kuhlmann dann nahelegt. Das liegt daran, dass im Modell die Entwicklung des fundamentalen Wertes, an dem sich die Marktfundamentalisten orientieren, fest vorgegeben wird. Kuhlmann schreibt dazu: Das Schlüsselmerkmal des Modellaufbaus liegt in der Dynamik des fundamentalen Wertes. Genauer bezieht es sich auf die relative Veränderung des Wertes zwischen zwei Zeitschritten im Modell. Für diese Veränderung werden normal verteilte Zufallsvariablen verwendet. Diese Annahme ist entscheidend für den Ansatz, weil sie bedeutet, dass Veränderungen des fundamentalen Wertes nicht der Grund für die typischen statistischen Eigenschaften von Finanzanlagen wie dicke Enden und gehäufte Schwankungen sein können. Also diese Normalverteilung taucht jetzt hier gerade wieder auf, aber so ein bisschen weiter unten reingepackt ins Modell, und damit wird jetzt eben der Verlauf des fundamentalen Wertes modelliert. Ich möchte auf dieses Schlüsselmerkmal also später auch nochmal zurückkommen, aber jetzt gerne noch diese Darstellung von dem Artikel abschließen. Also nach der Vorstellung dieses Modells folgen im Artikel von Kuhlmann nun ausführliche erkenntnistheoretische Überlegungen zu der Frage, was jetzt dieses Modell eigentlich erklärt. Denn den klassischen Anspruch der Physik, exakte Modelle einer präparierten Wirklichkeit zu entwickeln, die sich dann experimentell auch überprüfen lassen, kann das Modell nicht im Mindesten erfüllen. Das Modell kommt nicht weiter als bis zu einer bestenfalls qualitativen Ähnlichkeit zwischen Sprüngen im konstruierten Computermarkt und den Abstürzen bei realen Finanzmarktcrashs. Dazu erläutert er: Quantitative Studien in qualitativer Erklärungsabsicht sind typisch für die Ökonophysik. Für diese auffällige Besonderheit lassen sich mehrere Gründe angeben. Einer davon ist, dass die Ökonophysik für eine wissenschaftliche Disziplin noch vergleichsweise jung ist und ihre Modelle noch nicht ausreichend weit entwickelt sind, um realistische Daten zu reproduzieren. Ein anderer Grund liegt im Gegenstand, in der Ökonomie, für die verlässliche Vorhersagen mit notorischen Schwierigkeiten verbunden sind. Ja, woran könnte das liegen? Kuhlmann gibt ehrlich zu, obwohl das von ihm favorisierte Modell auf dem komplexen physikalischen Begriffsapparat eines hochentwickelten Zweiges der Physik beruht, kann es absolut keinen einzigen realen Kursverlauf reproduzieren, geschweige denn vorhersagen. Er schrieb anfangs, das Modell könne Crashs erklären, aber es kommen einfach nur ab und an starke Sprünge darin vor, deren Größenordnung an die Sprünge an den Finanzmärkten erinnert. Kein einziger Crash der Vergangenheit lässt sich so verstehen und keiner in der Zukunft vorhersagen. Der naturwissenschaftliche Erkenntnisanspruch wird völlig verfehlt. In seinen weiteren Ausführungen versucht Kuhlmann nun die Eigenschaft, dass das Modell immerhin ein wenig an die Realität erinnert, als eine spezielle Art von naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu interpretieren. Was die Ökonophysik zu erklären versucht, sind sogenannte stilisierte Fakten. Also steht da im Englischen stylized facts, um einmal im Ökonophysik-Jargon zu sprechen. Beispiele sind das Herdenverhalten, Crashs und gehäufte starke Schwankungen und so weiter. Stilisierte Fakten sind weder besondere Ereignisse, da sie qua Definition nicht in der Realität vorkommen, noch sind sie spezielle Gesetze, da sie zu qualitativ sind, um überhaupt Gesetze genannt werden zu können. Man könnte meinen, die Ökonophysik beschäftigt sich mit statistischen Gesetzen, aber selbst das ist nicht wahr, weil die dynamischen Muster, die sich reproduzieren lassen, normalerweise nicht in einem quantitativen Sinn realistisch sind. Da ist mir auch ein bisschen die Spucke weggeblieben, als er das so offen gesagt hat. Also im Grunde beschäftigt sich die Ökonophysik eigentlich hauptsächlich mit sich selbst und ihrer Erfolglosigkeit. Und die stilisierten Fakten, die lassen sich, wenn man jetzt mal im Jargon bleibt, auch leicht als Ideologeme erkennen. Sie entspringen nicht der Auseinandersetzung irgendwie mit einer Sache, also in dem Fall da, was da an den Börsen passiert, sondern den Vorstellungen vom Anlegerverhalten, die schon lange existierten, bevor die Ökonophysik auch nur ein einziges Modell entworfen hatte. Die Ökonophysik erkennt bestenfalls ihre eigenen Vorteile und schließt so jeden produktiven Widerspruch zwischen Begriff und Sache von vornherein aus. Kuhlmann stellt anschließend noch einige Erkenntnismodelle nebeneinander und vergleicht sie dann und schließt aber dann seinen Artikel mit dem Vorschlag: Ich denke, der vielversprechendste Kandidat dieser Erkenntnismodelle ist das kausalmechanische Erklärungsmodell, das erweitert werden muss, um auch Erklärungsmechanismen zu erlauben, die nur einzelne besondere Struktureigenschaften realistisch beschreiben. Also das sind eben diese stilisierten Fakten. Das Ziel von Wissenschaft und Philosophie, die Erkenntnis der Realität, wie sie an sich selbst ist, hat Kuhlmann völlig aus den Augen verloren. Begriffsbildung, um die man sich nur lustlos bemüht, greift auf die alten Märchen der Wirtschaftswissenschaften von einem an sich vernünftigen Markt zurück, die dann in modernen Algorithmen einfließen. Deren Resultate stimmen mit der Wirklichkeit überein, insoweit diese auf stilisierte Fakten reduziert wird. So entwickelt sich die Physik zu einer Abteilung der Postmoderne. Aber warum dieser Aufwand, wenn man wie Kuhlmann sogar weiß, dass mit diesen Erkenntnissen absolut nichts anzufangen ist? Ein wichtiges Ergebnis hat er zwischendurch doch präsentiert. Ich wiederhole jetzt nochmal das Zitat. Veränderungen des fundamentalen Wertes können nicht der Grund für die typischen statistischen Eigenschaften von Finanzanlagen wie dicken Enden und gehäufte Schwankungen sein. Ein schrecklicher Verdacht konnte also immerhin ausgeräumt werden, dass die Irrationalität des Wertes die Ursache für das dicke Ende ist, mit dem sich die Bürger alle Jahre wieder konfrontiert sehen. Denn das kann ja gar nicht sein. Und daher wird auch gleich die Logik etwas stilisiert. Denn Kuhlmanns Argumentation ist nicht einmal formal korrekt. Selbst wenn sich starke Kurssprünge auch durch das irrationale Herdenverhalten mancher Anleger modellieren ließen, so schließt das logisch keineswegs aus, dass der fundamentale Wert nicht auch eine Ursache für solche Sprünge sein könnte. Also das ist sozusagen einfach in diesem Modell überhaupt gar nicht möglich, so logisch zu schließen. Also wenn man seine Schwankungen nicht einfach automatisch einer braven Normalverteilung folgen lassen würde, könnte er trotzdem weiterhin Ursache für irgendwie, ja, eben halt auch sozusagen irrationale Schwankungen sein. Gut, aber sich jetzt länger mit solchen logischen Details rumzuschlagen, ist jetzt spitzfindig, denn der Wert, der ist ja kein unbeschriebenes Blatt, dessen Entwicklung man einfach mal ganz unbedarft als einen normal verteilten Zufallsprozess in sein Finanzmarktmodell einbauen kann. Seit Marx' Kritik der politischen Ökonomie ist bekannt, dass sich im Wert der ganze Irrsinn des Kapitals niederschlägt. Dass er keineswegs eine Größe ist, an der man sich rational orientieren kann, wie es die wertfundamentalistischen Modellanleger so vorbildlich tun. Der Wert ist ein Gedankending, das die Bürger, und das sind wir alle, und ihre Institutionen in der Realität durchzusetzen glauben. Und wer Marx nicht zu einem alternativen Wirtschaftswissenschaftler verbiegt, sondern ihn kritisch liest, der kann von ihm lernen. Der Wert und seine Selbstbewegung lassen sich nicht rational nachvollziehen. Obwohl in Marx' Kapital viele kausale Zusammenhänge beschrieben werden, die für sich genommen logisch sind, erweist sich der Gesamtzusammenhang des Kapitals letztlich immer wieder als Paradoxon. Der Wert ist eine in sich widersprüchliche Idee, die nie ganz wirklich werden kann, sondern immer erst noch ganz durchgesetzt werden muss. Das Kapital als seine Selbstbewegung leistet daher keine regelmäßige Reproduktion der Gesellschaft, sondern erfordert immer wieder aufs Neue die zwanghafte Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das Kapital gerät nicht immer wieder mal zufällig in Krisen, weil der Herdentrieb der Anleger über die wertfundamentalistische Rationalität siegt. Das Kapital kann sich nur durch seine Krisen durch überhaupt aufrechterhalten. Es ist eine vermittelte Art der Herrschaft und die Herrschaft von Menschen über Menschen lässt sich nun einmal nicht rational begründen oder verstehen. Ja, das soweit jetzt zu der Ökonophysik. Das war einerseits für mich sehr überraschend, andererseits auch ein bisschen enttäuschend, dass also da wirklich eigentlich gar nichts passiert. Aber das ist tatsächlich, sozusagen damit beschäftigen sich die Leute. Also so über sowas wird auf Konferenzen diskutiert. Ja. Jetzt kommt der letzte Teil, einfach zur Erkenntniskritik. Da möchte ich anschließen an eine Frage, die ich vorhin mal aufgeworfen habe und die ich ja nochmal ganz grundsätzlich aufmachen möchte, nämlich unter welchen Voraussetzungen sich überhaupt mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnis gewinnen lässt. Das lässt sich also im konkreten Fall natürlich nur klären, wenn man über die Sache, die man gerade irgendwie erforschen will, Klarheit gewinnt. Also diese Frage ist natürlich selbst ein Teil von so einem Forschungsprozess. Sie wird aber heute meistens, ohne groß darüber überhaupt nachzudenken, ganz praktisch beantwortet. Und zwar damit, dass man sagt, es geht immer, einfach unter allen Voraussetzungen. Man wendet einfach bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit naturwissenschaftliche Methoden an. Daten lassen sich immer irgendwie erzeugen oder sammeln. Und dann müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn man daraus nicht irgendwelche Schlüsse ziehen könnte und bunte Grafiken präsentieren kann. Möchte man sich der Frage ernsthaft nähern, so lohnt sich für die erkenntnistheoretische Ebene bei Kant nachzulesen. Und daher zitiere ich ihn jetzt gleich mal, und zwar aus der Vorrede der Kritik der reinen Vernunft. Da schreibt er: Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen an die Natur gehen. Zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar die Physik diese vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß dasjenige an ihr zu suchen, Klammer auf, nicht ihr anzudichten, Klammer zu, was sie von dieser lernen muss und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Also in dieser ein bisschen kryptisch formulierten, eben aufgrund der alten Sprache, Vorbemerkung, kommen jetzt aber schon die wesentlichen Elemente der Kantschen Erkenntniskritik also einige zumindest davon, vor. Die allgemeine Vernunft mit ihren Prinzipien, die führt er dann auf die notwendige Existenz eines transzendentalen Subjekts zurück, das in uns denkt, sozusagen als eine Art allgemeine Instanz. Das Experiment bezeichnet er als ein Gericht, in dem diese so konstituierte Vernunft die Natur nötigt, auf ihre spezifischen Fragen zu antworten. Sie gibt damit also die Form der Erkenntnis vor. Sie ist die Aktive. Es ist also nicht so, dass sozusagen die Natur da jetzt die Fakten präsentiert, wie das die Empiriker gerne hätten, sondern es kommt durch die Form und die spezielle Frage, die von der allgemeinen Vernunft formuliert werden. Man kann allerdings eben der Natur auch keine irgendwie erwünschten Ergebnisse unterschieben. Also diese kleine Klammer, nicht hier anzudichten, die betont das, dass also die Vernunft das, was sie von der Natur lernen muss, eben ihr nicht andichten kann, sondern in ihr suchen muss. Und Kant schreibt jetzt in Bezug darauf an anderer Stelle auch von dem Ding an sich, von dem, ja, was wir es auch nennen, transzendentalen Objekt. Er behält einen von der Vernunft unabhängig existierenden Gegenstand bei, obwohl sich über dessen Eigenschaften an sich gar keine Aussagen machen lassen. Deshalb ist er auch eben noch kein Idealist. Und das ist aber sozusagen schon eine Vorstufe vom Idealismus gewesen. Das war aber dann sozusagen Hegel, es kann auch sein, dass andere gemacht haben, aber bei Hegel weiß ich mit Sicherheit, dass er also die Welt als reine Entäußerung des Geistes auffasst und dann dieses Ding an sich als leere Abstraktion verwirft. Also für ihn ist dann tatsächlich das, was wir erfahren, im Grunde, dem korrespondiert gar nichts mehr in einem irgendwie an sich seienden in Material oder so, sondern dieses Material, das kann man sich höchstens als völlig chaotisch vorstellen. Also er bezeichnet auch einfach die Natur als, sozusagen die Natur hat ihre Identität darin, dass sie eigentlich immer eine andere ist und es insofern überhaupt keine einzige Form von Struktur gibt. In der kritischen Theorie von Horkheimer und Adorno kehrt also diese Auseinandersetzung mit Kant immer wieder, weil diese Ideen von ihm so wichtig sind. Und der recht unbekannte Karl-Heinz Haag, den ich also hier jetzt damit wärmstens empfehlen will für dieses Thema, der hat eine Stelle als außerplanmäßiger Professor für Philosophie am Institut für Sozialforschung gehabt, also war da involviert in diese ganzen Debatten. Der hat sich dann später sehr genau mit diesen Voraussetzungen der Naturwissenschaft auseinandergesetzt. In seinem Buch Der Fortschritt in der Philosophie von 1982 beschäftigt er sich mit dem, wie er es nennt, Problem der objektiven Möglichkeit von erscheinender Natur. Da geht es also genau um diese Frage, was ist das eigentlich, wenn man Naturwissenschaft betreibt, womit man sich da beschäftigt. Und einige Überlegungen, die eben jetzt auch zum Thema passen, die möchte ich ganz kurz vorstellen. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt. Seine wesentliche Überlegung lautet, dass die Voraussetzung für experimentell herauspräparierbare naturwissenschaftliche Gesetze ihnen gemäße Regeln in der Natur an sich sind. Also das hört sich jetzt so ziemlich banal an, ist es aber überhaupt nicht, weil man da, also wenn man sozusagen an die Erkenntniskritik Kants denkt, und genau davon geht auch Haag aus, also in Anlehnung an Kant, meint er, dass die Formen, in der uns solche Regeln als Naturgesetze nur erscheinen können, das sind unsere verallgemeinerbaren Formen der Anschauung. Das ist sozusagen eben wieder dieses transzendentale Subjekt, das dann die Kategorien stiftet, in denen wir überhaupt solche Regeln erkennen können. Worauf die regelhaften Beziehungen, die uns als Naturgesetze erscheinen, in der Natur an sich zurückzuführen sind, was sie dort bedeuten, bleibt uns immer völlig unbekannt. Wir müssen nur davon ausgehen, dass unsere Formulierungen der Naturgesetze substanziell etwas erfassen, dass die Natur also ein, wie er das nennt, intelligibles Substrat enthält. Denn sonst wäre Naturwissenschaft keine Wissenschaft von der Natur, sondern würde nur Konventionen unserer Anschauung auf die Natur projizieren, so wie das dieser Nassim Nicholas Taleb eben mal angelehnt an diesen Skeptizismus von David Hume behauptet hat. Dann wäre das richtig, wenn es kein intelligibles Substrat gäbe. Also die Natur ist nach Haag irgendwie keine chaotische Mannigfaltigkeit, keine bloße Materie ohne irgendwelche Eigenschaften, die so zum beliebigen Material eines allmächtigen Geistes werden könnte. Die Natur hat eine innere Form. Und die erscheinende Natur, also so wie sie uns eben jetzt, wenn wir sie behandeln, erscheinen, die hat natürlich auch eine Form und die können wir auch ändern. Aber diese innere Form, das ist sozusagen eine Form, die man als der Natur konstitutiv sich vorstellen muss, die man nicht kennt, die es aber eben geben muss. Und die können wir auch, weil wir da gar nicht rankommen, also erkenntnismäßig, können wir die auch nicht ändern. Also sie bleibt uns sozusagen als Organisation dieses intelligiblen Substrats verborgen und wir haben überhaupt keinen Zugriff. Entscheidend ist jetzt hier, dass also die Bedingung der Möglichkeit von Naturgesetzen nicht allein ein transzendentales Subjekt ist, das der Form nach erlaubt, allgemeingültige Naturgesetze aufzustellen. Das war die große Entdeckung von Kant. Sondern es braucht eben auch ein intelligibles Substrat in der Natur an sich, das Eigenschaften hat, die wir dann als solche Naturgesetze fassen können. Das transzendentale Subjekt liefert sozusagen die Form, aber sein Inhalt muss im intelligiblen Bereich seine Entsprechung haben. Daher ist auch die häufig mühevolle experimentelle Arbeit nötig oder geduldige, wiederholte Beobachtung der Natur. Beides Kombinationen von geistiger und körperlicher Arbeit. Nur so können überhaupt neue Erfahrungen in die Naturwissenschaften gelangen und neue Regeln entdeckt werden. Mit der Technologisierung der Naturwissenschaften wird es allerdings immer schwieriger, weil sozusagen der Spielraum, um solche Erfahrungen zu machen, immer kleiner wird. Also weil sozusagen der Forschungsprozess selber im Grunde sich irgendwie automatisiert. Und dann ist im Grunde, also da kann man sich dann irgendwann die Frage stellen, das ist übrigens eine der Fragen, um die der Peter Bulthaupt sich bemüht, ob überhaupt sozusagen die Naturwissenschaften durch diese Technologisierung ihrer eigenen Forschungsarbeit überhaupt nochmal irgendwie vielleicht ob sie sozusagen langsam in den Bereich dessen kommen, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt, Erfahrungen zu machen und dann gibt es auch keine neuen Erkenntnisse mehr. Ja, wenn man sich jetzt also einmal überlegt, welche Festigkeit die Beziehungen aber haben, die wir zumindest schon als Naturgesetze kennen, dann stellt sich jetzt die Frage nochmal, ob es solche Regeln überhaupt in der Ökonomie geben kann. Also für die Ökonomie sind ja letztlich immer noch die Menschen verantwortlich. Und mehr Regelhaftigkeit, als sie selbst hineinlegen, kann es in ihrer Gesellschaft ja nicht geben. Und da der Kapitalismus, wie oben schon gesagt, auf der andauernden Durchsetzung des Wertes beruht, der eine in sich widersprüchliche Idee ist, wäre es ein Wunder, wenn sich hier eine Festigkeit finden lassen würde, die mit der von Naturgesetzen auch nur annähernd vergleichbar ist. Und das ist ja inzwischen jetzt sozusagen vor dem Hintergrund dieser lang andauernden Krisengeschichte des Kapitalismus auch, wenn man so will, empirisch bekannt, diese dauernde Erfahrung der Irrationalität. Also alleine schon, wenn man jetzt sozusagen sich das vorher überlegt hätte, dann würde man überhaupt, also mir ist es völlig schleierhaft, wie man überhaupt darauf kommt, dass es also in der Ökonomie irgendetwas Intelligibles geben soll, das also in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist mit der Natur. Ja, und damit möchte ich jetzt langsam zum Ende kommen. Die Frage, die jetzt also eben offen bleibt und ja, die ich auch nicht neu beantworten kann, ist also, warum man gerade jetzt also die Ökonomie mit naturwissenschaftlichen Erkenntnismethoden traktiert. Das kann zum einen an der Sehnsucht liegen, irgendwie einen gesetzmäßig ansteigenden Anteil am gesellschaftlichen Reichtum zu erzeugen. Und dass dieses Bedürfnis eben so groß ist, dass es also jede realistische Einschätzung verdrängt. Also so wie bei irgendwie Zockern, die also in ihrem Spleen da relativ sympathisch sind und unbeirrt nach irgendwelchen Zahlensystemen suchen, mit denen sie dann eben spielerisch zum ganz großen Geld kommen können. Aber diese Hoffnung haben ausgefuchste Finanzexperten, wie also der Taleb oder eben auch Wissenschaftler, die sich mit der Ökonophysik beschäftigen, ja offenkundig längst aufgegeben. Sie wissen, dass sie die Unsicherheit nie ganz in den Griff bekommen und sie sehen ihre Chancen noch einigermaßen realistisch. Die Versuche, ökonomische Vorgänge wissenschaftlich zu rationalisieren, die scheinen, also momentan habe ich den Eindruck, dass es eher sozusagen so eine Art beruhigende Autosuggestion in einer Phase, in der sich die Irrationalität des Ganzen doch recht deutlich zeigt. Also ein Versuch, sich vorzumachen, man lebe bei aller bei allen Schwierigkeiten in einem insgesamt doch noch rationalen Zusammenhang, den man schon noch in den Griff bekommen wird. Anstatt also endlich damit anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, was grundsätzlich verkehrt läuft, wenn seit inzwischen weit über 100 Jahren nicht ein einziger Ökonom nachvollziehbar und verlässlich erklären kann, was dieses Kapital eigentlich sein soll, betreibt man das eben weiter, um sozusagen das nicht wahrnehmen zu müssen. Ja, mehr fällt mir dazu dann leider auch nicht ein. Das war's. Danke.